Dann stürzen wir uns hinein. Wir sind also mitten in der Erdentwicklung, haben uns das letzte Mal ein bisschen angeschaut, eben die Zeit, lemurische Zeit ungefähr. Also wir sind jetzt dabei, das ein bisschen genauer zu verfolgen, wo der Mensch wirklich langsam auf die Erde herabsteigt, als Folge des Sündenfalls. Wobei der Prozess der Annäherung an die Erde ja eigentlich schon vorher erfolgt, aber dann durch das Sündenfall geschehen, also beschleunigt wird, kann man sagen. Wir haben auch das letzte Mal gesprochen von den Vorstufen des Mysteriums von Golgatha. Da gibt es drei Vorstufen eigentlich. Was war der Ausgangspunkt? Also mit dem Sündenfall ist eine Veränderung in dem ganzen Menschenwesen hat sich vollzogen, in diesem Adam, in diesem Ur-Adam, wenn man so will, der nicht mehr jetzt ganz der große Adam Kadmon ist, aber immerhin noch also die ganze Erdenmondensphäre zu der Zeit umfasst, also eigentlich noch was ganz Großes ist, sich allerdings schon beginnt zu gliedern in so einen Art Seelenbaum, wenn man so will, also es kündigt sich schon an, dass dann Einzelwesen daraus entstehen. Der Prozess wird eben dann durch den Sündenfall beschleunigt, aber es bleibt in der Seelenwelt zurück ein reiner Teil dieses ursprünglichen Adams, und das ist die Wesenheit, oder die ist die Seele dann, die später als der nathanische Jesusknabe geboren wird. Also es ist ein gewisser Teil dieser Adam-Wesenheit, die nicht dem Sündenfall unterliegt, die also zurückbleibt in der geistigen Welt. Und nur ein allerdings wesentlich größerer Teil beginnt also abzusteigen, wirklich auf die feste Erde. Und ein kleinerer Teil bleibt zurück. Der hängt zusammen mit diesem späteren nathanischen Jesusknaben. Und mit diesem nathanischen Jesusknaben verbindet sich mehrmals, also genau gesprochen dreimal, der Christus bereits vor der Zeit, wo er dann auf Erden geboren wird und wo er dann das vierte Mal sich wirklich inkarniert, letztlich in den Leibeshüllen dieses nathanischen Jesus. Ihr wisst, da gibt es dann noch die Zwischengeschichte, da gibt es ja auch den salomonischen Jesus, da ist das Zarathustra-Ich drinnen, das wechselt dann hinüber in den nathanischen Jesus. Da lebt dann dieser Jesus von Nazareth in dieser Form bis zum 30. Lebensjahr, und dann senkt sich die Wesenheit des Christus herein. Also das heißt, das Zarathustra-Ich geht dann heraus, verlässt die Leibeshüllen, und der Christus inkarniert sich in dieser Wesenheit. Aber es gibt eben schon vorher diese drei Vorstufen, wo er sich also bereits durchdringt, man könnte sagen verseelt in dieser Wesenheit des nathanischen Jesus, der damals ja noch nicht Leibeshüllen in unserem Sinn hatte, sondern ein seelisch-ätherisches Wesen war zu dem Zeitpunkt. Von erzengelartigem Charakter, sagt Steiner. Erzengelartiger Charakter heißt, dass er von den Wesensgliedern, also als unterstes, einen Astralleib hatte, als unterstes Wesensglied. Und diese Vorstufen eben des Mysteriums von Golgatha, die erste spielt sich ab eben schon etwa in der Mitte der lemurischen Zeit, also das ist schon kurz nach der Zeit des Sündenfalls. Dadurch beginnt der Mensch sich aufzurichten. Dadurch beginnt er die Sinnestätigkeit in Ordnung zu bringen, sodass die Sinne nicht also zu starken Begierden verfallen, die durch den luziferischen Einfluss ausgelöst wurden. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte der Mensch also mit jedem Sinneseindruck, den er empfängt, also sofort eine unheimliche Begierde im positiven, im negativen Sinn erlebt. Also das heißt, unbedingt sich darauf stürzen müssen oder geekelt sich zurückziehen müssen. Also jede Farbe, die man erlebt hätte, würde diesen Eindruck auf uns machen. Zum Beispiel die roten Farbtöne würden wir als uns bedrängend erleben, sodass wir im Grunde nur weiß ausnehmen könnten davon. Und alles, was Blau-Violett-Töne würden uns schmerzhaft aussaugen geradezu. Also wir würden unsere Seele praktisch verlieren, wenn wir uns diesen Farben gegenüberstellen würden. Das war also ganz stark, hätte natürlich auch letztlich das Tierreich betroffen, weil das Tierreich ist etwas, was der Mensch ja auch aus sich heraussetzt. Und im Tierreich ist es eben nicht so stark gemildert wie bei uns Menschen, daher ist bei den Tieren viel unmittelbarer noch die Begierde mit dem Sinnlichen verbunden. Das heißt, etwas sehen bedeutet zum Beispiel sich auf die Beute stürzen zu müssen, wenn, aber nur wenn zugleich entsprechender Hunger vorhanden ist. Also ein Löwe, wenn er gesättigt ist, dann können die Gazellen vorbeispazieren, interessieren ihn überhaupt nicht. Er nimmt sie gar nicht wahr. Also da kommt eben noch eine gewisse höhere Weisheit durch die Gruppenseele hinein, die dann in den Instinkten wirkt, die Triebe regeln irgendwo. Also bei den Tieren haben wir so ein gewisses Hin- und Herpendeln zwischen, dass die Begierden sich einerseits ausleben, aber andererseits von der Gruppenseele in Zaum gehalten werden. Der Mensch hätte das mit, ja.
Wegen den Nathanischen,
ja.
Wir kommen immer wieder da auf dieses Thema. Du hast gesagt, dass die Blutslinien, dass sie streng eingehalten wurden und mussten eingehalten werden, damit eben dieser Rest von Adam sich inkarnieren
konnte, richtig, ja.
Ist das dann, nachdem man nach der Inkarnation von Christus, auch von dieser eben Rest von Adam, ist es jetzt aufgehoben, zum Beispiel bei den Juden speziell, dass sie weiterhin diese Blutslinien verfolgen? Sind Sie aufgehoben, diese Aufgabe sozusagen?
Ja, diese Aufgabe ist eigentlich erledigt, ja. Diese Aufgabe ist in Wahrheit erledigt. Ja, im Prinzip ja. Im Prinzip ja. Also es hat keine wirkliche Bedeutung ich meine, es wird da im Judentum halt unterschiedlich gehandhabt. Ich meine, man kann heute auch zum Judentum übertreten, letztlich, wenn man nicht blutsverwandt ist. Es ist zwar nicht so einfach, aber es geht mittlerweile. Also wird nicht mehr so streng im Allgemeinen gehandhabt wie früher, außer halt bei den ganz Orthodoxen. Die stehen halt dann noch in ganz alttestamentarischer Zeit in Wahrheit drinnen. Aber im Prinzip ist das etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist. Also was keine Bedeutung mehr hat.
Wissen das die Juden auch?
Naja, die Orthodoxen, die ganz Orthodoxen, sträuben sich offensichtlich dagegen. Also aber da geht es dann schon sehr scharf in irgendein sehr separates Interesse hinein. Also wo man... Und da wird es dann problematisch, nicht wahr? Also da wird es dann schon problematisch, weil das ist dann im Grunde eine ähnliche Bestrebung, die paradoxerweise auf der anderen Seite die Nazis gemacht haben zum Beispiel. Also es ist was extrem also Rassistisches in Wahrheit, auf das es hinauslaufen würde.
Das Erhalten der reinen Lage.
Ja, genau. Also das ist etwas, was einfach überwunden ist großteils bereits und was man nicht mehr mit Gewalt hereinzwingen kann. Also das hat auf keinen Fall gute Folgen. Das ist also wirklich eine Problematik. Aber wie gesagt, in der Praxis ist das ein kleinerer Teil, die das also nur sehr streng verfolgen. Und ein größerer Teil, der damit nichts am Hut hat. Ich meine, wenn man sich anschaut, Israel oder so heute, ich meine, das sind einmal, weiß ich nicht, 70% haben mit der Religion überhaupt nichts am Hut, sind also im Grunde Atheisten in Wahrheit. sind also hauptsächlich vom ganzen Gepräge her amerikanisch natürlich, ist jetzt aber kommt viel aus dem Osten nach, da ist das wesentlich stärker. Nicht, weil es ist ja sehr viel aus dem Osten dann auch nachgekommen. Aber also das bildet natürlich in Israel selber einen gewaltigen Gegensatz. Also da, weil da sind beide Prinzipien drinnen, also was ganz Altes, eigentlich Östliches, da kommen also ganz östliche Impulse hinein und auf der anderen Seite ein sehr stark amerikanischer Impuls, der reinkommt, der ein ganz westlicher Impuls ist. Und das stoßt halt sehr stark zusammen. Ich meine, es ist kein Wunder, dass das ein totaler Unruheherd ist. Ja, schon innerhalb der Israelis selber und dann in dem ganzen Gebiet auch. Und ich meine, Steiner hat immer betont auch, dass also die ganzen zionistischen Bestrebungen, also jetzt Israel als Nationalstaat wieder aufleben zu lassen, dass das was höchst Unglückliches ist. Dass das also eigentlich dem Sinn der Entwicklung entgegengeht. Also eigentlich wäre Vermischung mit den anderen Völkern angesagt. Das wäre das Eigentliche. Und man sieht auch, was es auslöst, weil das ist der Katalysator für die ganzen Krisen, die es im Nahen Osten gibt. Damit will ich jetzt nicht sagen, ich stelle die Existenz Israels in Frage, oder was jetzt ist es einmal da, jetzt kann man es eh nicht auflösen, ich meine, so einfach. Es sind einfach Tatsachen geschaffen worden. Und die sind auch mit langer Hand vorbereitet worden in Wahrheit. Aber zum Heile der Menschheit ist es nicht unbedingt, dass es so ist, wie es ist. Also das hat ein Konfliktpotenzial geschaffen für lange Zeit, aber natürlich auch sehr gezielt, weil man dadurch, indem man diese Region dort destabilisiert, halt haben alle möglichen Leute Finger dort drinnen. Aber das ist ja ganz auffällig, dass diese ganze Region, also namentlich der ganze Nahe Osten, im allerweitesten Sinn, dass der ganz gezielt destabilisiert wird und bis nach unten, nach Afrika hinein natürlich. Und das sind alles Gebiete, die reich am Bodenschätzen sind, sei es Öl, sei es Metalle oder was in Afrika. Also da liegen sehr starke Interessen dahinter. Dort ja nicht Ruhe entstehen zu lassen. Und zugleich ist es das geeignete Gebiet, den sozusagen Dritten Weltkrieg, der längst im Laufen ist, dorthin zu exportieren und ihn dort auszutragen. Und dafür da eine scheinbare Insel des Friedens halbwegs zu schaffen in Europa oder in Amerika oder so. Dass man dann nicht ganz auskommt, zeigt sich auch am politischen Geschehen und Terrorismus und so weiter, was sich anknüpft daran, Flüchtlingsstrom und so, es kommt natürlich irgendwo wieder herein. Aber es ist ganz eindeutig die Strategie, also unsere Konflikte dorthin zu exportieren und dafür die Bodenschätze und was Brauchbares ist, von dort sie zu holen. Weil man der Meinung ist, für die ganze Menschheit reicht sowieso nicht. Also es genügt, wenn ein kleiner Bereich gut dasteht. Unter anderem muss das halt mehr oder minder ausbauen im Grunde. Das ist das Konzept, das ganz klar dahinter steht. Und
die Frage, warum liegt das Holz auf den Menschen?
Naja, Gold ist... Gold im weitesten Sinn ist eine sehr, sehr interessante Sache. Ich meine, Gold ist erstens einmal als materielles Ding eine sehr stark luziferische Erscheinung, aber zugleich steckt eine ganz starke arimanische Kraft dahinter. Also das hat schon gewirkt etwa zur Zeit, als die Templer ausgerottet wurden. Also das beschreibt Steiner ganz deutlich, wie da der Philipp der Schöne, der da das Werkzeug oder die Triebkraft, wie auch immer, war, um die Templer zu vernichten, um sich eben das Gold anzueignen. Und dahinter stand es also immer ganz starke arimanische Inspiration. Und weil das Gold hängt natürlich, es hängt andererseits zusammen, die Goldkräfte hängen mit den Sonnenkräften zusammen, aber eben wenn es materialisiert wird, dann wird das halt ins Negative sehr leicht geführt. Und damit werden auch besonders unsere Herzkräfte angegriffen und was das Herz eigentlich hätte, also sich zu verbinden mit der Welt, weil da ist der eigentliche Sitz des Ich in Wahrheit, das ist das Zentrum, von dem es ausgeht, und da wäre eigentlich die Kraft, sich zu verschenken, das ist die Sonnenkraft, ja im höchsten Maße schon rein äußerlich, wenn man es nimmt. Das wird aber jetzt umgewendet, weil das materielle Gold ist genau das Gegenteilige, das ist, fange das Licht, verdichte es und zieh es ins Innere. Das heißt, wir könnten es als Sonnenlicht und Gold als Gegensätze eigentlich hinstellen. Das eine ist das geistig sich verschenkende Prinzip und das andere ist das egoistisch sammelnde Prinzip. Das
ist so. Die Alarmanlagen. Ja, wer es hat.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, das ist eine ganz typische Folge, das hängt mit dem Arimanischen zusammen, der Besitz des Goldes erzeugt also dann sofort diese arimanischen Ängste, es zu verlieren. Und die Macht, die damit verbunden ist und so weiter. Und da kommen dann die ganzen Dinge, die man halt tut, um das abzusichern. Also bis in die moderne Überwachungsstaat hinein. Im Grunde steckt das alles irgendwo dahinter. Das, diese Macht, die damit verbunden ist, ist abzusichern. Irgendwo. Das ist also das ganz Arimanische. Auf dem Weg also versucht halt Ariman überall seine Finger drinnen zu haben, alles zu kontrollieren, alles zu regeln, alles zu normen irgendwo, und das ist das ganz starke geistige Gift dann, was reinkommt, dass alles also geregelt, genormt wird, alles eben überwacht werden muss, alles registriert werden muss, und das eigentlich, damit das freie Geistesleben erstickt wird.
Was heißt das rein äußerlich? Zum Beispiel, es gibt Kulturen, wo die Frauen primär sehr viel Gold an sich anlegen.
Ja, ja.
Was heißt das eigentlich?
Naja, ich meine, man muss auch unterscheiden, wie wirkt Gold heute, wie wirkte es in der Vergangenheit. Man war sich in der Vergangenheit sehr wohl bewusst, also das sozusagen Gold materialisiertes Sonnenlicht ist, wenn man so will. Und dass man es der Sonne zu verdanken hat, dass man aber als Menschheit die Aufgabe hat, eben diese Sonnenkräfte in die Erde hineinzuführen. Und daher ist der Weg dieser Materialisierung, wenn man so will, des Sonnenlichts zu Gold in der Vergangenheit, das heißt in der vorchristlichen Zeit, etwas, was bis zu einem gewissen Grad sehr positiv zu bewerten ist. Auch wenn da der Luzifer schon ganz stark mitspielt und der Ariman noch viel weniger in der Vergangenheit. Seit der Zeitenwende dreht sich das aber komplett um. Ich meine, jetzt müsste man eigentlich was tun? Man müsste eigentlich das Gold oder das, wofür es steht, im Dienste des Geistes einsetzen. Das heißt letztlich das was Steiner schon in seiner Dreigliederung auch geschildert hat, dass alles Geld oder Gold letztlich übergehen müsste in Schenkungsgeld, das also dem Geistesleben zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, heilsam ist das Gold heute, wenn es verteilt wird im Grunde, für geistige Zwecke. Also um gezielt Geistiges zu fördern. Solange also im Finanzsystem so ein Kreislauf nicht entsteht, nicht gezielt entsteht, dass das also statt des Anhäufens im Wirtschaftsbereich heute meistens, also in der Vergangenheit war es mehr der Staatsbereich, wo es angehäuft wird, heute wird es im Wirtschaftsbereich in Wahrheit angehäuft. Und von dort müsste es aber überfließen ins Geistesleben. Wenn es sich da staut, dann ist das ein gewaltiges Problem für die zukünftige Entwicklung. Und es wird aber ganz bewusst gestaut. Nicht primär darum, dass sie die Leute bereichern. Das ist nämlich das Wenigste. Ich meine, die haben wirklich Geld genug, und ob sie jetzt 10 Millionen oder Milliarden oder 12 haben, ist im Grunde wurscht. Das, also für den persönlichen Bedarf ist es uninteressant, aber es ist natürlich ein unheimliches Machtinstrument, namentlich um die Entwicklung eines freien Geisteslebens zu blockieren. Und das ist das, also was von gewissen Zirkeln am allermeisten gefürchtet wird. Weil man der Einschätzung ist, es gibt eben im Grunde nur eine kleine, auserwählte Elite, die reif ist, die Erde zu führen, und der Rest muss geführt werden. Also das heißt, da tauchen Impulse auf, die sehr prägend waren, zum Beispiel für die ägyptische Zeit. Da ging es auch nicht anders. Eine kleine geistige Elite führt das breite Volk im Grunde, die Pyramide. Und das Problem ist natürlich, dass durch viele Versäumnisse, die auch passiert sind, also die Menschheit noch wenig Chance bekommen hat, sowas wie ein freies Geistesleben oder wie eine freie Individualität zu entwickeln. Und das sind also, es gab große Schritte. Ich meine, es war ein wesentlicher Schritt, war schon die Zerschlagung des Tempelordens und der Gesinnung damit. Ein ganz wesentlicher Schlag in Mitteleuropa war der 30-jährige Krieg. Der hat im Grunde den ganzen Rosenkreuzer-Impuls also in den Boden gestampft, was dadurch eigentlich sozial bewirkt werden sollte. Etwa weil es nicht zufällig kommen die Rosenkreuzer Werke durch den Valentin André, der ja gar nicht in Wahrheit gewusst hat, mit was er es da zu tun hat. Ich meine, der hat diese Inspiration bekommen und hat eigentlich nicht gewusst, was es ist. Und später hat er gesagt, ja, das ist ein Jugendwerk irgendwie von mir und der Fantasterei. Also er hat nicht gewusst, um was es wirklich geht dabei. Aber es war halt das Mittel, es hineinzustellen, weil damals schon als ein Impuls war, es wirklich in die Öffentlichkeit zu tragen. Damals schon. Prompt ist darauf der 30-jährige Krieg ausgebrochen, der im Grunde ein riesiger Impuls der Egoismen war. Also da hat man wirklich die Egoismen losgelassen, jeder gegen jeden im Grunde. Das war schon so eine Vorschulung des Kriegs aller gegen alle. Weil ein Religionskrieg ist ja nur ein Übertitel dafür und das ging es alles in Wahrheit nicht, sondern es ging darum, dass jedes kleinste Grüppchen seine separaten Interessen vertreten hat drin. Und im Zuge dessen namentlich Mitteleuropa in den Ruin getrieben hat, erstens einmal und vor allem geistig schon einmal in den Ruin getrieben hat. Dann kam als nächstes dass sie sehr stark darüber gelegt hat, der französische Impuls, also mit dem ganzen Rationalismus oder was von dort kam, was eigentlich auch ein alter Impuls ist, kein neuer. Immerhin, es war die Aufgabe, zwar es jetzt wirklich mit der Bewusstseinsseele zu verbinden, aber in der Praxis ist übergeblieben, dass es ein starkes Verstandesseelenprinzip, das nicht schöpferisch ist, sondern das also nur in der Logik erstirbt, dass das einmal Europa, namentlich Mitteleuropa, überflutet hat. Etwa bis Voltaire und sowas, was hereinwirkt, was seine Nachwirkungen dann alles bekannt hat, also mitten im deutschen Idealismus drinnen. Allerdings gibt es dann wirklich die Goethezeit, die ganz herausfällt, nicht nur durch Goethe selber, natürlich Schiller auch, aber auch durch die großen Philosophen wie Hegel, Fichte, Schelling, insbesondere die drei, der Kant ist eben einer, der ein bisschen ins andere Fahrwasser gekommen ist, obwohl er die besten Absichten hat, aber er starrt in dem Alten. Verbunden, nämlich er versagt also gerade im entscheidendsten Punkt, um den es geht. Also der Kant versagt genau dort in seinem berühmten Ausspruch, nicht, ich musste das Wissen aufheben, um für den Glauben Platz zu haben. Und damit, und das heißt also, das Geistige ist unzugänglich der Erkenntnis. Das war der wesentliche Schritt. Das ist das Brett, das er vornagelt. Und das im Grunde ist bis zum heutigen Tag ist das in der Universitätsbildung das Grunddogma. Es gibt keine geistige Erkenntnis in Wahrheit, keine wirkliche. Man kann höchstens spekulieren darüber. Abgesehen davon, dass man mittlerweile sowieso nicht einmal mehr theoretisch annimmt, dass das eine geistige Realität, dass es sowas gibt. Weil Geist ist dann höchstens Gehirntätigkeit des Menschen. Im Grunde. Ich meine, es gibt wenige, die es wagen, zumindest so nebenbei, mit nebenbei meine ich außerhalb der akademischen Veröffentlichungen, privat sozusagen, unter Anführungszeichen, zu äußern, dass sie doch irgendwie was Geistiges für möglich halten. Aber das kann dezidiert nur als Privatmeinung im Grunde veröffentlicht werden. Und das betrifft also insbesondere natürlich die geisteswissenschaftlichen Fakultäten, insbesondere inklusive Theologie. Weil Theologie heißt schon, ja natürlich, der Glaube an Gott, das ist schon da, aber der ist also ganz außerweltlich. Also der ist ganz weggerückt, es besteht eine völlige Wesensverschiedenheit zwischen Gott und Mensch, obwohl wir gerade vom Bild am Anfang gelesen haben, aber bitte, in Wahrheit ist es eine unüberbrückbare Kluft, jetzt, hier auf jeden Fall. Nur mit der Verheißung, dann zur Zeit des jüngsten Gerichtes, wird für die, die sich halt ordentlich aufgeführt haben, da diese Kluft überbrückt und dann werden sie mit dem Göttlichen vereint. Aber jedenfalls nicht hier und jetzt. Und die Kirche als solche hat ja ganz vehement gekämpft gegen jede Form des Pantheismus, das heißt des Wirkens des Göttlichen in der Natur draußen. Die Natur ist eigentlich grundsätzlich entgöttlicht, laut kirchlicher Lehre. Das heißt, der Herr hat sich sehr stark in Wahrheit unterstützt die Entwicklung des rein materialistischen Denkens. Das ist, da fängt der Weg an, dass sich das also völlig trennt. Das Äußere ist was anderes. Es ist zwar das Werk Gottes, aber er wirkt nicht mehr darin. Und daher kann ich ihn auch da in Wahrheit nicht entdecken drinnen, im Grunde. Also, und das ist, sind alles Dinge, die sehr ungesund geworden sind. Dass da die Brücke völlig verloren gegangen ist. Naja, und dann haben wir natürlich im 20. Jahrhundert wirklich die Totalkatastrophe gehabt. Vom Ersten Weltkrieg begonnen über den einen halben oder zweiten, der eigentlich ja nur die Fortsetzung des Ganzen ist, im Grunde ist das ein Dauerkrieg, plus dem, was dann zum Beispiel in Jugoslawien passiert ist, im damaligen, was sich dort abgespielt hat, wo diese ganzen Impulse noch einmal gezielt hochgeholt wurden, dass da noch einmal eine Zerstörung ist, also dass das ja auch möglichst dieses Umfeld, das für Mitteleuropa eigentlich unheimlich wichtig ist, weil wir haben eben einfach die Aufgabe, unsere Impulse zu verbinden, hinüberzuleiten zu den süd- und ostslawischen, in den süd- und ostslawischen Bereich. Daher hat man das also sehr gezielt in Wahrheit ruiniert und im Osten sowieso, da ist der ganze Kommunismus darüber gefahren. Also das hat ja schon begonnen eben mit dem Ersten Weltkrieg, also mit dem Wahnsinn, da den Lenin hinüberzuführen im plombierten Wagen, dass dort die Revolution ausgelöst wird. Und das, die Leute, die dahinter standen, waren ja auch zum Beispiel entschiedene Gegner Steiners, also der Ludendorff zum Beispiel, der da maßgeblich beteiligt war, hat ja zur Zeit Steiners gelebt und natürlich war der auch im Prinzip ein Würstel, Verzeihung, wenn ich das so sage. Ludendorff, ja.
War er Jesuit?
Bitte?
War er ein Jesuit?
Jesuit glaube ich nicht, nein, nicht, dass ich wüsste. Nein, er war also Feldmarschall, also Feldherr in der deutschen Armee, also in der kaiserlichen Armee. Ist auch letztlich ein starker Gegenspieler dann von Moltke gewesen und so weiter. Also der Moltke war ja mit dem Steiner in Verbindung irgendwo. Also da. Im ganzen 20. Jahrhundert sind also die Impulse alle schief gelaufen. Da ist viel passiert. Ich meine, es hat hochgebracht, also die ganze Entwicklung der Kerntechnologie in schlimmster Form im Grunde. Also, weil sie wurde, wie sie entwickelt wurde, also zu Zerstörungszwecken entwickelt. Und ein Nebenprodukt war eigentlich nur die friedliche Nutzung der Kernenergie. Weil der erste Reaktor, der gebaut wurde, wurde eigentlich ganz gezielt gebaut, um angereichertes Uran zu erzeugen, das waffenfähig ist. Also 1942 ist in Chicago das erste Kernkraftwerk sozusagen entstanden in der University of Chicago, aber zu dem Zweck, einfach angereichertes Uran zu erzeugen. das man dann eingesetzt hat in Japan, als der Krieg für die Japaner eh schon verloren war. Und damit ausgelöst hat, dass es also die ganze Kerntechnologie da so stark und die Bomben entwickelt wurden. Und das Wesentliche daran ist also von der äußeren Problematik, von der Gefahr, die äußerlich damit verbunden ist, ist also die Bindung immenser geistiger Kräfte an solche Dinge. Und hinter der Kerntechnologie und so stecken nicht einmal mehr die arimanischen, sondern die asurischen Kräfte ganz stark. Und mit denen nimmt man da also unheimlichen Kontakt auf und bindet also immens viele Menschen, nämlich die geistige Elite im Grunde, also die wirklich was los haben im Grunde, bindet man solche Aufgaben. Weil das sind, ich weiß nicht wie viele, Tausende an Physikern, Mathematikern, Chemikern, Naturforscher, die in diese Projekte direkt oder indirekt involviert gewesen sind und noch immer sind. Und das bindet immens geistige Kräfte und macht letztlich blind für andere Denkweise.
Und für die Folgen.
Ja.
Siehst du da Verbindungen zu CERN zum Beispiel?
Natürlich, ich meine, CERN ist nicht ohne Grund finanziert, ich meine, weil CERN ist interessant, nicht wegen der Forschungsergebnisse, sondern das, was an Kriegstechnologie entwickelt wird. Und an Informationstechnologie. Nicht zufällig wieder ist das Internet am CERN entstanden. Das war also eine Idee des Daten- und Dokumentenaustausches im CERN entstanden. Aus dem ist das hervorgegangen. Also da sind immens viele technologische Entwicklungen angestoßen worden, die eben den arimanischen und asurischen Bedürfnissen dienen. Und darum wird es auch so willig finanziert. Weil das funktioniert natürlich immens. Ich meine, und als Nebenprodukt kriegt man halt irgendwelche Erkenntnisse über das Verhalten von Elementarteilchen bei hohen Energiezuständen. Und das ist halt was unheimlich Zweischneidiges. Ich meine, die Dinge liegen sehr knapp beisammen, weil natürlich die Technologie, die wir heute haben, oder ich sage es vorsichtiger, dass wir überhaupt Technologie in einem großen Ausmaß haben, gehört zum Zeitalter der Bewusstseinsseele. Das ist also etwas Wichtiges. Wir haben nur teilweise einfach nicht die richtige Technologie, sondern wir schauen immer so haarscharf vorbei und es geht also immer in die andere Richtung hinüber zu den arimanisch-asurischen Kräften. Das ist unsere Problematik heute. Und die Technologie, die eigentlich sein sollte, die dienen sollte der geistigen Entwicklung, die kann man suchen mit der Lupe. Also, weil eigentlich sollte es dienen dazu, wirklich die materiellen Verhältnisse so zu ordnen, dass der Mensch also mehr Energie, mehr also eigene geistige Energie aufwenden könnte zu seiner geistigen Entwicklung. Das wäre der Sinn, dass er entlastet wird. Dass ich meine, wie schon der Aristoteles gesagt hat, also die Sklaverei wird sich aufhören, wenn die Webstühle selbstständig arbeiten. Dann wird es keine Sklaven mehr geben müssen. Ne? Heute sind wir dort, dass die Webstühle selbstständig arbeiten. Die Sklaverei gibt es immer noch so ein bisschen in Form des Arbeitsmarktes, so wie es läuft. Also das sind eigentlich ungesunde Dinge. Dass man das müsste ja eigentlich ganz anders laufen, es müsste getrennt sein. Es ist schon so, dass der Mensch nicht sagt, ja gut, versorgt es mich, das wird nicht funktionieren, aber erstens müsste die Arbeitszeit in Wahrheit, die nämlich für äußere Zwecke aufgewendet wird, wesentlich geringer sein. Das ist einmal der Punkt 1. Also mit etwa 3 bis maximal 4 Stunden täglich würde man das Auslangen finden in Wahrheit. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, es passiert also in dem ganzen Wirtschaftskreislauf nichts, was eben genügend Mittel hinüberleitet ins Geistesleben, das fördern würde. Ich meine, Geist, Geld kann auch Geist sein. Geld ist Geist im sozialen Leben, wenn es richtig fließt. Ich meine, jetzt ist es eine große Thrombose oder irgend sowas, ich weiß nicht. Zur Zeit, weil es staut sich in einem bestimmten Bereich und verstopft dort alles. Also es ist, das ist die große Gefahr. Also der Kreislauf funktioniert nicht.
Fühlt man sich sicher, wenn man was so angehäuft hat?
Ja, sicher, natürlich, ja. Natürlich. Natürlich, also. Und da sind eben einfach tätig Menschen auch drinnen, die sehr stark beseelt sind, einfach vom Geist der ägyptischen Kulturepoche, wo genau das Prinzip drinnen ist. Also die es einfach für unverantwortlich halten, die Menschheit nicht von oben, von einer kleinen Elite auszuführen, weil sie sagen, also die Menschheit ist nicht fähig dazu. Der Punkt ist nur, mit dem, was sie tun, erzeugen sie genau das. Sie erzeugen also genau die Menschheit immer mehr, die eben nicht fähig ist dazu, wo immer mehr Menschen da sind, die selber die Verantwortung in Wahrheit verweigern, die Freiheit verweigern in Wahrheit. Die vielleicht schon von Freiheit sprechen, damit aber nur meinen, dass ich mein Ego halbwegs ausleben kann. Und das hat gerade mit Freiheit nichts zu tun. Nicht das beste Mittel, um die Freiheit zu beschränken, ist, dass man das Ego sich austoben lässt. Weil dann ist der Mensch also gefesselt durch sein eigenes Ego, das führt ihn dorthin, wo es hin wird, nicht das Ich. Das ist dann zu schwach, um dem Einhalt zu gebieten und das Ego in Zaum zu nehmen und für seine Zwecke einzuspannen. Nämlich für etwas, was der Welt dient. Sowohl der äußeren als auch insbesondere der geistigen Welt. Das ist beides nicht trennbar voneinander. Also daher ist ganz klar die Taktik, die breite Menschheit auf eine Basis zu stellen, wo sie innerhalb eines gewissen Rahmens ihr Ego ausleben können. Das ist das sicherste Mittel, um ihre Freiheit völlig zu binden. Und darüber steht eine relativ kleine Elite, die das halt alles dirigiert. Und die sind natürlich jetzt arimanisch bzw. asurisch inspiriert ganz stark. Und das heißt, Endeffekt von dem Ganzen wäre, wenn das also hundertprozentig so funktioniert, dass nach der Erdentwicklung das neue Jerusalem, das entstehen soll, sprich also die nächste Verkörperung unserer Erde, der neue Jupiter, dass das also so ein winziges Ding wird. Und ein riesiger Nebenplanet, der dann eigentlich der Hauptplanet ist, der also dann ganz diesen arimanisch-assurischen Kräften verfallen ist oder nach den Prinzipien funktioniert. Weil je mehr Menschenseelen natürlich da hineingehen in dieses Reich, umso mehr aufgeblustert wird das arimanisch-assurische Reich. Das ist der Punkt. Also das Darum ist es diesen Mächten ja gelegen, den Menschen hineinzuziehen, dort, weil der Schöpferisches hineinbringt und er gewaltige Gefühle hineingibt, die zum Beispiel Ariman aus sich heraus nicht schaffen kann, aber er hat dann im Grunde einen unheimlichen Reichtum angesammelt und mit dem kann er dann schon sehr lang operieren. Und vielleicht gibt es ja dann wieder andere Wesenheiten, die man kassieren kann später mal. Aber Das ist die große Gefahr, die heute besteht. Und im Moment also läuft es sehr, sehr stark in die Richtung.
Welche Menschen machst du mit diesen Eliten sozusagen? Gibt es so spezifische Eliten oder welche Menschen machst du denn?
Naja, ich meine, es sind natürlich, wenn man so will, arimanische Eingeweihte oder asurische Eingeweihte, die da eine Rolle spielen, die natürlich auch eine Vorgeschichte haben. Also die weit bis in die lemurische Zeit letztlich zurückgeht. Also das sind aber in der Regel nicht die Leute, die irgendwo äußerlich in Erscheinung treten. Also die liest man nicht in der Zeitung. Das sind auch nicht die Chefbanker oder irgend sowas, sondern die wissen selber nicht, warum sie das machen. Die denken, sie machen es halt aus Profitgründen oder sonstigem, aber die, so wie im Positiven sind die Eingeweihten im Grunde unsichtbar in der Welt sind und sie in ganz bescheidenen Verhältnissen vielleicht irgendwo, jedenfalls unerkannt durch die Welt bewegen, so ist es mit diesen dunklen Gestalten genauso, wenn man so will. Es ist eben einfach wirklich ein Entscheidungskampf. Ich meine, es geht darum, gerade mit der Erdentwicklung, wo auch eine gewisse Freiheit begonnen hat für den Menschen, geht es um eine Weichenstellung, in welche Richtung es gehen soll. Und im Grunde ist die Weichenstellung zwischen diesen arimanisch-assurischen Mächten und den christlichen Kräften die, dass die arimanisch-assurischen Kräfte, auch die luziferischen natürlich, aber die sind da fast die harmlosesten in der Beziehung. Naja, so harmlos sind sie nicht, weil sie natürlich als Mittel sehr leicht missbraucht werden. Sie sind nicht die führenden Geister drinnen, aber sie sind sehr gut natürlich geeignet, um den Menschen einzufangen und einzunullen. Also für das sind sie wunderbar geeignet. Und weil alle die Dinge, jeder Fernsehschirm ist ein wunderbares Zusammenspiel von Luzifer und Ariman. Weil da blimmert was Spannendes, was die Leute seelisch irgendwie packt und hypnotisiert, und dahinter die arimanische Technik. Also das haben wir überall. Aber was wollen die? Die wollen im Grunde ein Weltgeschehen, das nach dem alten Schema abläuft, wo alles von einer Zentrale aus gesteuert wird im Grunde. Und wo nicht, also das Risiko eingegangen wird, dass eine Schöpfung ganz neuer Art entsteht, die nicht mehr von einem Zentrum aus regiert wird, sondern wo es viele, viele einzelne Quellpunkte gibt, aus denen Schöpferisches hervorbricht. Nämlich im Prinzip jeder Mensch könnte es sein. Und dann entsteht also eine Schöpfung, die von der Peripherie sozusagen geschaffen wird und die ihre Kräfte ins Zentrum zurückstrahlt in gewisser Weise. Und dies ist natürlich dann auch eben weiterentwickelt. Aber das ist etwas, was noch nie da gewesen ist bis jetzt. Das in der Art noch nie da war. Und die einen sagen eben, na, wir gehen es in der alten Weise weiter. Das ist der sicherere Weg im Grunde.
Sie sind überzeugt davon.
Ja, natürlich sind sie überzeugt. Ich meine, man darf sich die Leute nicht jetzt vorstellen als die Bösen, ich will die Menschheit verderben, ich will sie in den Abgrund führen. Na, das wäre ganz falsch. Also von ihrer eigenen Einschätzung her sehen sie das überhaupt als einzige Möglichkeit. Und sie sind nur trotzdem, auch um dieses Ziel zu erreichen, teilweise genötigt, den Kontakt mit den anderen herzustellen. Weil natürlich die einzigen sind, die wirklich ganz starke geistig produktive Kräfte in die Welt hereinholen können. Und die brauchen es auch für ihres. Das heißt, sie versuchen es ja immer wieder gerade an Menschen heranzutreten, bei denen dieser geistige Funke wirklich tätig ist. Weil bei ihnen ist er auch, bei diesen Eingeweihten, auch in einer gewissen, aber sehr engen Weise bereits tätig. Also die kommen über ein gewisses, sehr konzentriertes Feld nicht mehr heraus. Und sie spüren aber, sie brauchen anderes auch noch und sie versuchen jetzt hereinzuholen, so viel es geht. Irgendwo. Aber letztlich geht es darum, dass sie überzeugt sind davon, dass also nur die Schöpfung im alten Sinne weiterlaufen kann, wenn sie erfolgreich sein soll. Und tatsächlich, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, in gewissem Sinne ist mit der Erdentwicklung beginnt der Zeitpunkt, wo im Prinzip die Schöpfung auch scheitern könnte. Das heißt, wo das Ziel nicht erreicht wird. Wo also das Ganze dann letztlich zerfällt, ohne dass eine geistige Frucht daraus entsteht. Weil die große Frucht wäre ja dann überhaupt am Ende dieser 7 planetarischen Zustände, dann wäre der Mensch so weit nach diesen 7 Zuständen, wobei wir die Problematik des Zeitbegriffs kennen, da das Nach ist eigentlich nicht zeitlich gemeint, weil es da keine zeitliche Verbindung dann mehr gibt, aber jedenfalls wäre der Mensch dann so weit, dass er eine ähnliche Aufgabe übernehmen könnte, wie die Elohim jetzt bei der Erdentwicklung übernommen haben. Also das heißt, sie könnten weltschöpferisch tätig sein, zwar nicht so, dass sie die eigentliche substanzielle Grundlage der Welt schaffen könnten, weil das haben die Elohim ja auch nicht gemacht, sondern da mussten eben alter Saturn, alte Sonne, alter Mond vorangehen, dass diese Grundlage geschaffen wurde, aber das, was sozusagen substanziell da war, konnten sie jetzt während der Erdentwicklung durchformen. Und zwar im kosmischen Maßstab. Das heißt, alles bis hinein in die Naturgesetze, bis in alle Details ist durchformt von den Elohim. Und diese Aufgabe könnten die Menschen übernehmen. Und das wäre aber dann ein anderes Prinzip, weil es also die Individualität jedes einzelnen Menschen ja nicht aufgelöst wird. Es gab 7 Elohim, die sich zu einem Gemeinschaftswerk versammelt haben, dann sind es im Grunde Milliarden Menschen, die sich zu einem gemeinsamen versammeln. Und dieses Gemeinsame wäre dann so weit, dass letztlich der Mensch ja, wenn wir jetzt die nächsten planetarischen Entwicklungsstufen, die wir noch haben, bis wir dorthin kommen, so weit sein würde, dass er eigentlich den ganzen Kosmos in gewisser Weise bevölkern würde. Das schaut natürlich dann anders aus als jetzt. Also man muss sich nicht denken, dass man mit irgendwelchen Raumschiffen dann wohin fliegt. Aber die Menschen wären dann kosmosweit vertreten letztlich. Das ist das Ziel. Und das heißt, es würde dann ein Kosmos, das wäre jetzt fertig, und dann beginnt eine Schöpfung, die aus Abermilliarden Zentren heraus entsteht. Und weil dann die Schöpfungsquelle, die heute sozusagen noch im Mittelpunkt steht, dann wirklich vollkommen auch aufgehen würde in dieser Vielzahl der Schöpfungsquellen. Das heißt, es gibt dann eigentlich kein Zentrum mehr, das dominiert oder sowas, das ist weg. Das ist in den einzelnen Menschen drin und jeder einzelne Mensch verfügt dann über diese Kräfte. Und das heißt, wäre dann ein Schöpfungsprozess, den man seit noch gar nicht vorstellen können. Der nämlich aus der freien Zusammenarbeit all dieser Menschen geschehen würde. Aber da wagen wir uns jetzt schon wirklich weit über die Grenzen hinaus. Nur insofern ist es trotzdem gut, einen Blick darauf zu werfen, weil wir es eigentlich jetzt in gewisser Weise schon vorbereiten müssen. Weil im Grunde wäre das Muster für das soziale Zusammenleben in der Zukunft. Etwa die freie Gemeinschaft der schöpferischen Menschen, die gemeinsam etwas schaffen. Die etwas schaffen, indem jeder das, was er nach seinen Fähigkeiten beitragen kann, der Welt letztlich schenkt, das heißt den anderen schenkt als etwas, mit dem sie dann weiter operieren können. Und da sind wir meilenweit davon entfernt im Grunde. Ich meine, das ist der große Gedanke, der hinter der nächsten Kulturepoche steht, dass das dort weiter ausgearbeitet wird. Und nur es ist jetzt sehr viel natürlich passiert bereits in unserer Kulturepoche, mit dem versucht wurde, ja zu verhindern, dass das zustande kommt in der Form. Und wie gesagt, also aus Sicht derer, die das tun, mit den allerbesten Absichten. Also man darf nicht glauben, dass das Bewusstsein haben, also wir sind die Bösen und wir führen euch jetzt zum finsteren Ariman. So schaut das nicht aus. Also das Werk, das sind Menschen, die sich sicher selber als ausgesprochen ethische Menschen einschätzen. vielleicht manchmal auch auffällig sein durch einen gewissen ethischen Fanatismus, da kann man schon unterscheiden, weil moralische Intuition, so wie sie Steiner bespricht bereits in seiner Philosophie der Freiheit, der eigentlich die Zukunft gehören sollte, ist niemals vereinbar mit einem moralischen Fanatismus. Also zu sagen, ich will die Welt beglücken mit dem, was ich für richtig eingesehen habe als richtig. Aber weil er genau weiß, ein anderes Individuum muss in der gleichen Situation anders handeln, seiner Individualität gemäß, weil es nur dann zum Heil der Gemeinschaft ist. Ich muss so handeln, der muss so handeln, weil er hat andere Fähigkeiten, die er einbringen kann. Und daher kann er es nicht genauso machen wie ich. Und während diese Moralisten, ich meine das jetzt gar nicht abwertend, im alten Sinne, also immer meinen, es gibt eine ganz bestimmte Ordnung, in der man sich alles fügen. Und alles, was davon abweicht, stört diese moralische Ordnung. Aber diese Menschen haben nicht irgend sowas wie ein schlechtes Gewissen. Sondern im Gegenteil, sie fühlen sich also im Einklang mit dem Weltgeschehen. Und im Grunde sind diese beiden Mächte ziemlich gleich stark verteilt, also die einen und die anderen, was durchaus auch im Sinne der Entwicklung zur Freiheit liegt. Weil Freiheit wäre schon wieder nicht da, wenn es angenommen auch die lichte Seite sowieso so ein Übergewicht hätte und da so ein ganz dunkles Punkt dann wäre. Also sie sind und sie werden über lange Zeit absolut ebenbürtig bleiben und es ist sicher nicht so, dass man also mit logischen Argumenten die schwarze Seite widerlegen könnte, also entlarven könnte sozusagen als die großen Verbrecher oder sonst was. Sie sind also, empfinden sich und sind in gewisser Weise zutiefst moralisch, aber sie vertreten eben einfach eine andere Moral als die der Freiheit. Sondern sie sagen, Moral besteht letztlich in der Unterwerfung unter die Spitze, die da oben steht.
Ordnung muss sein.
Ja, genau. Ganz genau. Und es ist natürlich in hohem Maße auch notwendig, weil wenn wir heute zählen würden auf die moralische Intuition jedes Einzelnen, sagen eigentlich, da bräuchte man ja gar keine Regelung von außen mehr. Im Grunde bräuchte man nichts dann von außen, weil jeder Mensch aus seiner Einsicht wissen würde, was er in einer bestimmten Situation tun kann, um das Heil der Gemeinschaft zugleich auch sein eigenes zu fördern. Weil das schließt sich ja nicht aus, sondern im Gegenteil bedingt sich gegenseitig. Aber so wie die Menschheit heute ist, wird es sicher nicht funktionieren, wenn ich jetzt die ganzen Regeln alle wegnehme, die ganze Ordnung von oben auflöse und hoffe darauf, dass dann eh alle aus moralischer Einsicht handeln werden. Sie werden es nicht tun. Die Mehrheit wird es nicht tun. Und daher ist ein gewisses Reglement von oben her noch sicher über lange Zeit notwendig. Da darf man sich gar keine Illusion hingeben. Und
als Hemmnis denen, die handeln würden können.
Ja, natürlich.
Sind,
Ja, natürlich.
Das ist dann die Ohnmacht, wie man fühlt.
Ja, das ist die Ohnmacht, die man fühlt, die aber natürlich richtig ist, weil die, wenn man es jetzt nennt, die weiße Seite nicht ihre Ziele durch Macht erreichen kann. So wie der Christus sich völlig in die völlige Ohnmacht begeben hat, das ist das Beispiel dafür, er hat sich völlig in die Hände der Menschen gegeben, als das ohnmächtigste aller Wesen. Also das heißt, der Weg geht von der göttlichen Allmacht in die absolute Ohnmacht. Und nur dadurch kann also die Wirkung dann von innen ausstrahlen. Die Wirkung nämlich, die jeder nur in Freiheit annehmen oder nicht annehmen kann, die aber nichts und niemanden zwingt. Und daher ist die weiße Seite immer die, die mit dem Prinzip der Ohnmacht verbunden ist. Sie kann durch Macht nichts erreichen. Sie kann, was sie kann, die Macht über sich selbst. Jeder Einzelne kann die Macht über sich selbst gewinnen. Das ist das große Prinzip. Das hat nämlich die andere Seite in gewisser Weise auch nicht. Sondern weil selbst jeder, der Höchste noch an der Spitze, unterwirft sich einer über ihm stehenden Macht. Er hätte aus seinem Ich heraus nicht die vollständige Macht über sich selbst. Also er gibt freiwillig etwas an Macht ab auf eine Instanz, die drüber steht. Grundsätzlich. Das ist ein Grundprinzip, das dahinter steckt. Weil die Spitze ist ja auch dort letztlich im geistigen Bereich. Es sind halt dann die Widersachermächte, die dort oben stehen irgendwo. Die letzte Instanz sind. Also, das heißt, während beim Nicht-Ich, sondern der Christus in mir, ist es ganz anders. Der Christus in mir zwingt mich zu gar nichts. Zu überhaupt nichts. Er steht mir bei, weil sozusagen, wenn ich seinen Rat will und seine Unterstützung will, dann ist er als Kraft da. Aber es ist im Grunde fast die Umdrehung, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist gerade umgekehrt jetzt. Also der Christus sagt, dein Wille geschehe, ich unterstütze dich dabei. Du musst wollen. Nicht ich als Christus setze mir die Ziele, wo die Welt hingeht. Sondern du als Mensch gibst sie vor und ich gebe dir die Kraft, sie durchzuführen sozusagen, auf den Bereichen, wo du selbst noch nicht kannst. Und die andere Seite ist absolut mit dem Machtprinzip verbunden. Also das heißt, da wird in einer großen Kette von oben die Macht geholt. Auch die Macht jedes Einzelnen über sich selbst, dem keine absolute ist, sondern immer die Instanz darüber sucht. Und gerade deshalb fühlen sie sich als moralisch überlegen, weil sie sagen, ich diene etwas, was höher ist. Und die weiße Seite, wie soll ich sagen, dient nicht dem Christus, sie verbindet sich mit dem Christus. Und der Christus verbindet sich mit ihm. Das ist kein Verhältnis des Dienens oder so. Also bei allen Kraftunterschieden, die da sind, aber es ist eben da ein völlig freies Verhältnis.
Ja, das Innenleben, das innere geistige Leben.
Ja.
Aber das äußere Leben, das physische Leben, ja, ist doch schon auch bedroht bei der weißen Seite in diesem System, in dieser Weltordnung, wie sie jetzt ist.
Ja, sicher.
Und jedes Mal, wenn man nachgeben muss der schattigen Seite, stirbt man einmal.
Ja. Natürlich, ja. Also das ist ja überhaupt das gefinkelste Mittel, nämlich geistig am wirksamsten, dass der Einzelne, der jetzt eigentlich die weiße Seite, den weißen Weg gehen will, dass der sozusagen mehr oder minder gezwungen wird, weil wir halt ja auch noch nicht vollkommen sind, gelingt es oft auch, dass er seine Überzeugungen verrät, wenn man so will, oder sagt, gut, ich unterwerfe mich. Und damit gibt er ein Stück seiner Freiheit auf, seiner geistigen Freiheit. Nämlich, es geht nicht um die Äußerung, man kann äußerlich einmal Kompromisse wo schließen, man muss nicht immer gegen Wände rennen, um das geht es nicht. Aber es geht ja so gefinkelt weiter, dass man innerlich dann aufgibt, diese Freiheit zu entwickeln. Und da fängt der Punkt an, dass man dann denkt, so gut, so die Maschinerie läuft so und es gibt halt kein Angehen dagegen und dann füge ich mich letztlich in das. Das ist noch ganz was anderes, als zu sagen, jetzt im Moment ist es nicht möglich, das zu ändern, aber ich kann da und da und da und dort was vorbereiten und lass mir das innerlich nicht nehmen. Weil natürlich ist es sinnlos, jetzt mit einem äußeren Sturm gegen das anzuwenden, weil die andere Seite hat die Macht. Sie hat die Macht. Und ich meine, die weiße Seite hat wirklich so ein Prinzip, wie es der Gandhi vorgelebt hat irgendwo. Also das einfach völliger Verzicht auf Gewalt, auf Macht, auf irgendwas. Einfach sich letztlich zu opfern, bereit sein, sich auch zu opfern. Und da gehört aber viel dazu, nicht? Weil das ist, das sagt sie jetzt vielleicht so am Schreibtisch leicht, aber in der Praxis bedeutet das viel. Und da denke ich nicht einmal nur jetzt gleich, dass man sein Leben opfert oder was, sondern im Beruf, im Alltag, überall, nur sich an dieser Überzeugung nicht irre machen zu lassen. Schon das, einfach sie zu tragen, sie nicht aufdringlich den Leuten aufzuoktroyieren, aber sie auch nicht total zu verleugnen. Und zu sagen, Herrschaften, ich akzeptiere, wenn ihr das anders seht, aber bitte lasst es mich und ich darf das auch sagen. Schon das kostet viel. Weil de facto kannst du es, zum Beispiel im akademischen Bereich, kannst du es praktisch nicht. Privat, ja, vielleicht, aber offiziell kannst du es im Grunde nicht. Es geht nicht. Da muss irgendein Neuer sein, der außerhalb schon steht. Dann geht es, oder ist Privatmeinung irgendwo. Aber grundsätzlich, du kannst im Grunde heute nirgendwo von der Realität des Geistigen sprechen. Es gibt kaum einen gescheiten Ort. Weil das meiste, was an esoterischen Zirkeln gibt, das ist auch wieder meistens was uralt-luziferisches, mit dem ist auch schwierig. Das ist auch nicht unbedingt das, was in die Zukunft führt. Also das sind die noch vor dem arimanischen Absturz stehen und sagen, vielleicht zieht es an mir vorbei. Also es gibt nicht so viel. Es ist ein ganz, ganz enger Kreis im Grunde. Auch da im Grunde ein sehr enger Kreis, der den Weg gehen. Und das hat alles natürlich karmische Gründe auch, weil die Menschen, die den einen oder anderen Weg gehen, Entscheidungen schon sehr, sehr weit in der Vergangenheit getroffen haben. Das heißt nicht, dass man nicht umkehren kann trotzdem, aber es hängt jedenfalls sehr viel Schicksal schon daran aus der Vergangenheit. Das ist also die Fortsetzung eines Weges, den wir schon sehr, sehr lange vorher angebahnt haben. Also dann braucht man es nicht wundern, dass man es entweder auf der oder der Seite irgendwo finden. Und mit Selbstverständlichkeit das eine, aber genauso die anderen mit Selbstverständlichkeit das andere sagen und empfinden. Aber das gehört zum Wesen der Freiheit dazu. Ich meine, man muss sich das ganz klar denken. Freiheit heißt, ich muss zumindest die Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten haben, den oder den Weg zu gehen. Und die einen entscheiden sich real in die Richtung und die andere real in die. In dem stehen wir drinnen. Das heißt, man kann nur bei Menschen, die aufnahmefähig sind, dafür Bewusstsein dafür erwecken. Und nicht mehr müde werden, es zu tun. Gar nicht, dass man jetzt theoretisch hausieren geht, sondern in der Praxis, dass man es einfach durch die Art, wie man selber lebt, wie man sein Leben gestaltet, es vorlebt in einer gewissen Weise. Das ist das, was am ehesten noch wirkt und was einen gewissen Anziehungspunkt natürlich liefert für Menschen, die auch aus ihren karmischen Voraussetzungen irgendwo einen Zug dazu haben, aber nur sehr unentschlossen in der Mitte schweben, weil das sind die meisten. Nicht? Weil es gibt eine kleine Gruppe, die dezidiert auf der schwarzen Seite ist, es gibt eine kleine, die dezidiert auf der weißen ist und eine große Gruppe, die irgendwo da in der Grauzone schwimmt. Und die einen versuchen mit Macht möglichst viele darüber zu bringen Und die anderen können im Grunde nur ihr Lichtlein leuchten lassen und schauen, dass da welche sind, die aufmerksam werden darauf. Ein anderes Mittel haben wir im Grunde nicht. Und darunter mögen dann eben natürlich auch welche sein, die die Fähigkeit haben, in größeren politischen, wirtschaftlichen Strukturen auch tätig zu werden und die es irgendwie schaffen, dann in dem System trotzdem bestehen zu können und auch in führende Positionen zu kommen, was nicht leicht ist, weil dazu eben auch die innere Geisteshaltung natürlich spielt ja eine wesentliche Rolle und es wird schon sehr genau geschaut, dass da nicht die Falschen raufkommen irgendwo. Und das ist halt der Punkt. Also das, mit dem werden wir also zumindest einmal unsere ganze gegenwärtige Kulturepoche noch beschäftigt sein, Wege zu finden, wie kann sich auch ein Mensch von der weißen Seite in diese Strukturen so einarbeiten, so drinnen tätig werden, dass er sie teilweise zumindest von innen her verändern kann. Das werden Menschen sein müssen, die also gerade in diesen Punkten also ganz auf dem Niveau der Zeit oder darüber hinaus sind, in dem, was die andere Seite will. Also das heißt, da muss eine genaue Kenntnis dessen auch sein. Also man muss diese Dinge total kennen und durchschauen lernen, wie das funktioniert, sei es im Finanzwesen, in der Technik, in welche Richtung sie geht. Also da ist es so wichtig, weil eben wie gesagt, Technik als solches ist notwendig für unsere Epoche, ganz wichtig, aber man muss sehr, sehr fein unterscheiden lernen, was wo gut eingesetzt ist und so weiter. Also welche Technik an welchem Platz kann das Geistige fördern, an welchem Platz kann vielleicht dieselbe Technik einen totalen Hemmschuh bedeuten. Das kann man mit allem machen, von Handy über Computer oder sowas, ich kann nicht einfach sagen, weg damit, ist falsch. Ganz so ist es eben auch nicht. Man kann es auch für vernünftige Zwecke einsetzen, aber und natürlich käme es auch darauf an, wie die Entwicklung dann weitergeht, auch dieser Technologie, aber da gibt es also viele, viele, viele Aufgaben drinnen. Also die Kunst oder die Schwierigkeit der weißen Seite ist also auf jeden Fall, dass sie die Schwarze absolut verstehen muss. Bis in die Details hinein.
Ja, und trotzdem, und, wie mit Spielen dann, angenommen es kommt, ein ja, Weißer in die Politik, in die hohe, ja, höchsten Positionen. Er muss nur spielen. Er muss glaubhaft spielen. Und schauen, dass er bewahrt seine Einstellung, aber in Hausen muss er spielen.
Ja, ja. Richtig. Ich meine, es ist wahnsinnig schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig. Er muss trotzdem authentisch sein. Also, es darf nicht nur Maske sein. Weil in dem Moment, wo er die Maske sich aufsetzt, ist er schon wieder sehr schnell auf der anderen Seite. Das ist das Problem. Das ist sehr subtil. Das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Dass man nicht dann letztlich sich selbst verrät. Weil das Problem ist immer, wenn man mit der Maske operiert, irgendwann wächst dann die andere Maske. Das früher oder später geht das. Das ist genau der Ding, das weiß die andere Seite schon sehr stark. Das geschieht in der Praxis also zu 99%. Das ist das Problem. Und ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren, dass man also unmittelbar jetzt sozusagen sich hineinsetzt in die großen Strukturen, die jetzt da sind. Es kommt einfach einmal prinzipiell an, alternative Strukturen aufzubauen. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Das kann einmal im Kleinen gehen. Und es ist auch gar nicht wichtig, ob das jetzt in unserem Jahrhundert äußerlich schon zum Tragen kommt, aber es werden Keime gelegt dafür, dass aus dem größere Strukturen entstehen können. Weil die andere Seite ist trotzdem immer wieder sehr gefährdet, dass das Werkel irgendwo Sand ins Getriebe bekommt. Also, weil es im Zuge der Entwicklung immer mehr arimanisiert wird, kriegt es automatisch die Tendenz zu zerfallen. Das ist das große Problem daran. Und die schwarze Seite glaubt, das eben dadurch aufhalten zu können, dass sie genug an Schöpferkräften von der anderen Seite hineinzieht. Weil die halten das auf, den Zerfall. Wenn zu wenig hineinkommt, dann fängt es zu bröseln an. Das heißt, wenn ich geistige Kräfte, statt dass ich es dort hinüberziehen lasse, eben verwende, um eigene Strukturen aufzubauen, stärke ich erstens diese und schwäche die anderen. Dadurch, weil die von selbst zerfallen. Sie haben einfach von Grund auf eine Zerfallstendenz. Im ganzen Finanzsystem ist von Grund auf eine Zerfallstendenz immer drinnen. Es ist in den politischen Systemen, so wie sie jetzt sind, ist eine Zerfallstendenz grundsätzlich drinnen. Auf der weißen Seite ist das Verständnis dafür da, dass sich die Dinge ändern, metamorphosieren, verwandeln müssen. Wie Steiner sagt, die Dreigliederung wird nicht für alle Ewigkeit das Richtige sein. Es wird sich auch wieder verändern müssen. Sie war in der Vergangenheit in der Art nicht richtig und sie wird es in einer ferneren Zukunft auch nicht sein. So, es muss sich verwandeln. Bei den viel starreren Systemen der schwarzen Seite ist immer das Problem da, dass sie mit dem Wandel nicht mitkommen. Das ist ihr großes Problem. Am liebsten würden sie das System, das wir jetzt haben, die nächsten 5000 Jahre auch noch weiter genauso betreiben. Und mit kleinen Umbauten halt. Aber nicht mit einer grundsätzlichen Verwandlung. Und genau, aber das funktioniert nicht. Ein System läuft nicht, also sozusagen so eine Maschinerie läuft nicht über Jahrtausende. Sie fängt unweigerlich irgendwann zu knirschen und zu bröseln an. Daher ist natürlich ein gewisses Bewusstsein da auf der schwarzen Seite, dass sie welche von der anderen brauchen, um da Kräfte hineinzubringen. Das ist ja auch das große Ziel, eben da diese Impulse von der anderen Seite zu kassieren. Das wäre die einzige Möglichkeit, um das immer weiter hinauszuzögern, dass es zerfällt.
Genau, keine Notiz nehmen, ignorieren. Aber die Schwierigkeit ist, dass man eben mitten im Leben steht,
ja.
Im physischen Leib. Du kannst nicht.
Nein, richtig, ja. Nein, wie gesagt, es ist auch nicht gegen das Ziel der Weltentwicklung, dass es beide Blöcke gibt und das heißt, dass es auch nicht gegen das Ziel der Entwicklung ist, teilweise diese Systeme eben auch zu nutzen, soweit man es im Leben nutzen muss, wenn man überleben will. Also es ist jetzt nicht angesagt, alles zu verweigern sozusagen, weil dann muss ich mich in die Wildnis zurückziehen und sagen, ich lebe jetzt als Einsiedler, schießt mir irgendwas und selbst ob ich da überleben kann, ist eine andere Frage. Das heißt, ob wir die nicht trotzdem heute dort erreichen, weil es gibt im Grunde halt keinen Fleck der Erde, wo ich mich hin zurückziehen kann. Also diese Rückzugsmöglichkeit gibt es nicht. Also das heißt, bis zu einem gewissen Grad muss ich mich auch der Dinge bedienen, die eigentlich nicht in die richtige Richtung ziehen. Da dürfen wir uns gar keine Illusion hingeben. Weil wir in der Welt leben. Ich meine, wir können, wie gesagt, nur versuchen, Alternativen aufzubauen bis zu einem gewissen Grad und dadurch auch manches, zumindest an der Peripherie dieses großen Systems, vielleicht ein bisschen in Bewegung zu bringen, was durchaus ja im Sinne auch der anderen Seite ist, weil sonst zerfällt es noch früher. Also es ist, das ist die Situation halt, vor der wir sicher noch über lange Zeit stehen werden. Also was sicher nicht also irgendwie realistisch ist zu glauben, in einer Zeit, die sich an Jahrhunderten misst, dass man jetzt den schwarzen Block abschaffen kann. Das wird mit Sicherheit nicht sein. Also er wird mit Sicherheit bestehen in massivster Stärke, in sicher sich etwas ändernder Form, aber trotzdem er wird bestehen, auf jeden Fall also bis zum Ende der physischen Menschheit, werden wir es absolut damit zu tun haben, und dann wird es halt im geistigen Bereich weitergehen. Auch da werden sie die nicht jetzt auflösen und verschwinden. Also bis die Trennung vollständig ist, ist noch lange Zeit. Weil das ist ja der Punkt, dass so eine gewisse letzte Entscheidung dann überhaupt erst gefallen wird auf der neuen Venus, also auf dem sechsten Entwicklungszustand auf dem planetarischen. Also da kommt jetzt noch einmal das neue Jerusalem, also der neue Jupiter, dann kommt die neue Venus als sechstes, und dort gegen Ende wird eine relativ endgültige Entscheidung getroffen sein, was den einen Weg geht und was den anderen Weg geht. Und da, dann wird es entscheiden. Bis dahin ist noch vieles möglich.
Lagerwechsel,
ja, wie auch immer. Aber bis dahin wird uns die Problematik verfolgen. Also wir werden nicht aussteigen können. Es wird immer bis dahin den dunklen Block geben, mit dem wir rechnen müssen. Also zu sagen, wir wollen eine Welt, die nur weiß ist, wird nicht funktionieren. Kann auch nicht funktionieren, weil dann würden wir die Freiheit nicht in dem Grade entwickeln können, wie es gewünscht ist sozusagen, oder wie wir es uns selber wünschen sollten, können. Wir brauchen diese Herausforderung auch bis dorthin. Also weil die Freiheit zu entwickeln ist mit der Erdentwicklung unserer jetzigen noch lange nicht zu Ende. Also das muss noch weitergehen. Und dazu brauchen wir beide Blöcke letztlich. Also das ist der Punkt. Ich meine, daher muss man sich sehr genau anschauen, was man wo verändern kann, aber man muss nicht die Illusion haben, dass irgendwann in absehbarer Zeit die halbwegs weiße Welt oder von mir aus eierschalenfarbene Welt zu erreichen ist. Sondern sie wird also sehr mit sehr scharfem Kontrast versehen sein zwischen Schwarz und Weiß, und vielleicht, wenn wir geschickt sind, mit einer gewissen breiteren oder engeren farbigen Übergangszone, wo Licht und Finsternis ineinander wirkt. Und das wird eine sehr fruchtbare, könnte eine sehr fruchtbare Zone sein. Die ist weder das eine noch das andere, aber sie webt es ineinander. Und das wird sicher etwas sein, was also namentlich also den neuen Jupiter dann sehr bestimmen wird. Dieses Ineinanderweben dieser Kräfte. Das ja, ich meine, dass all das möglich ist, dass wir eben die weißen Kräfte entwickeln können, ist eben wirklich zu verdanken dem Christus, der die Möglichkeit letztlich eröffnet hat dazu. Also erst durch das Erdenleben des Christus letztlich ist es möglich, dass der Mensch diese Freiheit entwickelt. Ich meine, es war von ihm natürlich schon vorher geplant, wenn man das so nennen will, aber als Realität beginnt es erst mit dem Mysterium von Golgatha. Beginnt ganz, ganz zart. Und hat aber noch durchs ganze Mittelalter hindurch, noch weit in die Neuzeit hinein, noch sehr, sehr spärlich bei ganz wenigen Einzelnen, dass das wirklich zum Vorschein kommt. Einmal die Möglichkeit. Wir sind jetzt grundsätzlich in einer Zeit drinnen, wo es für mehr Menschen möglich ist, sagen wir es einmal so, prinzipiell. Wo aber eben auch der Ansturm der anderen Seite ganz stark ist, das möglichst zu verhindern. Und das namentlich, also seit der Jahrtausendwende kann man fast zuschauen, das steigt so auf, beide Seiten im Grunde. ganz stark. Also es ist der Impuls der schwarzen Seite ist so seit etwa der Jahrtausendwende, und das hängt sicher auch mit 1998, also 3x666 zusammen als Folge, irgendwo, dass die schwarze Seite einen ganz starken Aufschwung hat, aber eben auch die weiße Seite als Möglichkeit. Sie tritt äußerlich natürlich nicht sichtbar in Erscheinung, aber das Potenzial ist sehr groß. Auch wenn es einzelne Menschen betrifft. Aber man muss denken, auf beiden Seiten sind es Einzelne, die dahinter stehen. Und der große Rest ist völlig unentschieden. Kriegt nicht einmal mit, dass die zwei Seiten gibt. Und das schwimmt irgendwo drinnen. Und darum ist die Aufgabe also, einfach da nicht nachzulassen, nicht irgendwie niedergeschlagener zu werden. Es gibt gar keinen Grund dazu. Im Grunde gibt es keinen Grund dazu. Die Herausforderung ist eine ganz große, klar. Aber die Möglichkeiten, die wir haben, sind auch gewaltig. Die geistigen Möglichkeiten, die wir haben. Wir müssen völlig ablegen, also das noch ganz stark luziferische aus der Vergangenheit, dass wir also uns erhoffen, man könnte das also so leicht und strahlend hinein in die Welt stellen, dass jeder sehen kann. Wenn ich zurückgehe zur ägyptischen Zeit, dann steht eben da gewaltig die Pyramide da, mit der Goldspitze oben und ganz prächtig. Das steht mitten in der Welt für das ganze Volk im Grunde sichtbar und gibt dem ganzen ägyptischen Volk die Orientierung. Die kleinen Punkte, die wir heute in die Welt setzen, die sieht überhaupt nur der sie sehen will. Das heißt, der seine geistigen Kräfte so weit entwickelt hat, dass er das wahrnehmen kann, irgendwo. Spüren kann. Man redet jetzt gar nicht von Hellsichtigkeit oder sowas, sondern der ein Gespür hat, da ist ein anderer Mensch, der empfindet auch sowas. Und mit dem muss ich eigentlich irgendwie gemeinsam was tun. Wurscht, ob man jetzt tagtäglich zusammensitzt oder uns vielleicht einmal im Leben gesehen haben, das mag genügen. Und trotzdem ist es ein Miteinander-Tun. Und dieses sozusagen Netz zu flechten, irgendwo die Verbindung, die freie Verbindung, das ist nämlich dann gar keine karmisch bedingte Sache mehr. Vielleicht karmische Gründe sichert, dass wir mal zusammengeführt werden, aber ob wir dann zusammenbleiben, ist dann eine ganz freie Entscheidung. Das ist nicht mehr Karma aus der Vergangenheit, sondern im Grunde funktioniert diese freie geistige Gemeinschaft eigentlich erst, wenn wir unser Karma ausgeglichen haben. Mit dem Menschen. Also mit dem Menschen, mit dem ich das Karma noch nicht ausgeglichen habe, wird die freie geistige Gemeinschaft dann nicht wirklich funktionieren. Das muss ich zuerst in Ordnung bringen. Vielleicht dauert es noch ein paar Inkarnationen, mag auch sein. Aber dann wird es so sein, dass ich mich mit den Menschen verbinden kann, auch wenn mich karmisch nichts dazu zwingt. Und dann ist der Austausch da und dann entsteht die übergeordnete Gemeinschaft, die dann sehr wohl sehr viel bewirken kann, immer mehr bewirken kann auch. Ohne deswegen Macht auszuüben, überhaupt nicht. Sondern es ist ein Punkterl beleuchtet das Nächste, erleuchtet das Nächste sozusagen und das leuchtet zurück. Und irgendwann wird die Fläche immer größer. Es ist aber eine weite Perspektive. Ich meine, in der Praxis steht man dann immer auch irgendwo dazwischen natürlich, und wenn man was tut im Leben, weil wenn du in irgendeinem Betrieb bist oder in der Politik bist oder sonst wo, stehst du halt in dem schwarzen Umfeld drinnen und musst mit dem auch operieren. Das nützt nichts und man kann trotzdem Gutes bewirken, ganz klein halt. Aber das Allerwichtigste ist eben, dass diese kleinen Zentren da sind, wenn die großen Strukturen zusammenbrechen. Und sie haben die Neigung dazu, periodisch immer wieder zusammenzubrechen. Also die schwarze Seite, was sie nicht schafft, ist dieses Werk über wirklich Jahrtausende kontinuierlich durchzuziehen, sondern das ist immer wieder gezeichnet durch Zusammenbrüche. Dann taucht es wieder auf, der Impuls, sie rappeln sie wieder auf und fangen wieder von vorne an. Und bauen das ein, was sie jetzt von der weißen Seite sozusagen sie geholt haben. Das heißt, damit können sie es in einer etwas erneuerten Form aufbauen und dann geht es wieder. Das geht über sicher Jahrhunderte, aber nicht über Jahrtausende. Und jedes Mal, wenn das äußere System wieder zusammenbricht, ist eine Chance, dass von der anderen Seite was kommt. Weil da ist plötzlich das Machtprinzip. Wenn es zusammenbricht, nämlich bricht er das Machtprinzip für eine kurze Zeit zusammen. Das sind wirklich so Wellenschläge und da gibt es ein Tal, wo das Machtprinzip für, weiß ich nicht, für meistens sage ich kurze Zeit, das sind 10, 20, 30 Jahre vielleicht, das ist eine kurze Zeit, wo vielleicht noch kürzer sogar. Und zu den Zeitpunkten ist vieles möglich. Wie weit es genutzt wird oder nicht, ist eine Frage. Es wurde schon in der Vergangenheit immer wieder auch genutzt, weil sonst wären wir schon sehr viel mehr in einem Abgang noch drinnen. Also das zeigt also, dass es sehr wohl, also es sind gleichwertige Kräfte und es ist immer wieder gelungen, dadurch dem Ganzen trotzdem einen Drall in eine andere Richtung zu geben. Also man kann nicht sagen, dass die Weltentwicklung so ist, dass einfach ein kontinuierlicher Weg in den Abgrund ist. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber es gibt große Herausforderungen. Und man muss halt einfach wachsam sein überall, wo es Chancen gibt, die zu nützen. Jeder für sich und um da die Leute zu finden, vielleicht die mitziehen können, die konkret einfach was tun, die ihr Handwerk verstehen sozusagen. Es kommt ja in den Mysteriendramen auch so deutlich heraus, dass also die Geistesschulung und das alles, dass das letztlich dient, um das äußere Leben auch umzugestalten. Weil wir sind eben als verkörperte Menschheit, sind wir so, dass wir auch unsere geistige Entwicklung nur dadurch vollziehen können, dass wir die äußere Welt umgestalten. In der Phase sind wir jetzt. Es wird einmal eine Phase kommen, wo wir nicht mehr fleischlich inkarniert sind, wo wir halt in einem ätherischen Zustand weitergehen, dann wird das anders sein. Aber jetzt können wir uns nur entwickeln, indem wir hier etwas tun. Dazu gehört sicher Meditation und alles Mögliche. Und für Einzelne wird es auch notwendig sein, einfach nur auf die Art zu wirken. Und große Eingeweihte wirken oft so, dass sie eigentlich ganz im Verborgenen sind. Und dann vielleicht nur irgendeinen anderen Menschen irgendwas sagen. Irgendeine scheinbare Beiläufigkeit. Und direkt in ihm an, dass er in die richtige Richtung geht und was dann umsetzt in der Praxis. Nicht für anders macht es die schwarze Seite auf ihre Art. Bei denen, da ist es genauso, dass irgendwas fallen lassen. Also die relativ kleine Gruppe, die im Hintergrund steht, lässt auf die Art ihre Dinge fallen, nur sind sie dort meistens wesentlich zwingender. Wenn ein weißer Eingeweihter was fallen lässt, greift es nie in die Freiheit des Menschen ein. Sondern das dann wird so ein Impuls sein, von dem er nicht irgendwie besessen ist, sondern den er macht, weil es ihm irgendwann einzuleuchten beginnt, was. Das sind oft ein Wort, ein Satz oder was, die ihn irgendwann 20 Jahre später auf was aufmerksam macht, was ihn nicht mehr loslässt, in dem Sinn, ich möchte es erkennen, ich möchte es durchschauen und irgendwann durchschaut es dann und wird tätig aus dem heraus. Aber in völliger Freiheit. Wenn die schwarze Seite sowas fallen lässt, wird meistens so eine Art Besessenheit daraus. Er stoßt auch auf irgendwas und das lässt ihn nicht mehr los, nimmt ihn aber total gefangen. Er steht nicht frei der Sache gegenüber. Aber das sind die Dinge, wie das Ganze funktioniert. Also es funktioniert nicht so, dass da irgendein Kommandant da oben steht und sagt so, heute Befehlsausgabe. So funktioniert das nicht. Die meisten kriegen das gar nicht mit, dass also diese Impulse bekommen irgendwo. weiß ich nicht, der ist irgendwann mit 25 Jahren in einem Wirtshaus gesessen und da hat dann am Nachbartisch irgendwas gesagt. Und er weiß nicht, dass er 20 Jahre später deswegen bestimmte Dinge tut. So funktioniert das. So scheinbar einfach funktioniert das. Ich meine, das sind aber dann Leute, die natürlich eine sehr, sehr hohe geistige Kapazität haben, die so wirken können, weil sie müssen den anderen Menschen geistig wirklich sehr, sehr gut kennen und dann können sie ein Wort verwenden, das wirklich Kraft hat. Wie es ein bisschen ja angedeutet wird in anderer Weise im Ägyptischen, da im vierten Drama, wo der Capesius als Opferweiser ein bestimmtes Wort nicht denkt. Weil dieses Wort eben genug Kraft hat, um den Einweihungsvorgang in die richtige Richtung zu bringen, oder wenn man es nicht denkt, eben strandet das Ganze, dann funktioniert es nicht. Und
umgekehrt ausgesprochen genauso.
Ja, genau, richtig. Ja, da haben wir jetzt halt ein bisschen sind wir abgebombt, das macht aber gar nichts. Ein bisschen so. Ganz scharf. Ja, ich schätze, das wird uns heute halt das nächste Semester noch beschäftigen. Bin eh schon drauf gekommen, dass das wieder eben für mehr reicht, was wir da besprechen wollen. Das nächste Mal ist die Generalversammlung. Ich habe es euch heute per E-Mail ausgeschickt schon. Die Tages ist eh immer dasselbe. Also beginnt ganz normal 19 Uhr und dann schauen wir halt, wenn wir fertig sind, was wir noch tun oder nicht tun. In diesem Sinne, danke.